House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens mit Sandra von Zabienski. Liebe Bianca, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, zu mir zu kommen. Wir sitzen gerade bei mir zu Hause. Am Freitag war ich noch bei dir in der Galerie und da haben wir uns ja auch zum ersten Mal kennengelernt. Ich weiß noch, es ging gerade mit Corona los und wir haben uns noch nie vorher gesehen, aber ich bin reingekommen und dachte, die Frau finde ich cool, ohne genau sagen zu können, warum ich dich eigentlich cool fand. Und dann haben wir so die ersten Worte gewechselt und ich glaube, wir haben es ja auch überhaupt nicht mit Smalltalk irgendwie aufgehalten, sondern wir sind irgendwie sofort
ans Eingemachte,
genau. Und ich habe so viele Ähnlichkeiten mit meiner Geschichte gefunden. Und nur, dass du am Ende halt eben nicht zum Yoga gefunden hast oder Yoga jetzt nicht dein Ding war, oder bei mir ist es ja Yoga-Philosophie oder die Tantra-Philosophie und Meditation und die Praxis. Bei dir ist es die Kunst, aber ich dachte, es ist wahnsinnig spannend, mit dir mich einmal darüber zu unterhalten, wie das Scheitern, die Schönheit des Scheiterns und was es für großartige Dinge manchmal auch hervorbringt, zu unterhalten.
Ja, das ist toll. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein bei dir. Ich habe heute Morgen extra noch, wir sitzen ja hier im Grünen, das kann jetzt keiner sehen, man kann es auch nicht hören gerade, aber ich habe heute Morgen extra eine Heuschnupfentablette genommen, damit ich das schnupfenlos überstehe. Ja, nein, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ich habe das ähnlich empfunden, als wir uns kennengelernt haben, ganz genau.
Ja. Gott sei Dank.
Ja, selbstverständlich.
Was mir als allererstes so aufgefallen ist, weil du hast ja super jung auch deine Agentur gegründet. Wie alt warst du da?
Gegründet habe ich die Agentur, als ich 27 war. Das ist schon wieder Quatsch, das ist gelogen. Nein, war ich nicht. Ich war 27. Mhm. Ja, richtig. Mhm.
Ja, ich war 28 auch, als ich meine gegründet hatte.
Ja.
Und was du so erzählt hattest, du warst mega ehrgeizig.
Ja, richtig. Also ich kann mich gerade in den ersten Jahren nicht wirklich daran erinnern, Freizeit gehabt zu haben oder sowas wie ein Privatleben. Ich hatte zwar eigentlich ein Privatleben, aber irgendwie auch nicht, weil letzten Endes sich das darauf bezog, dann ab und an mal zu Hause zu sein, um zu schlafen oder gegebenenfalls was zu kochen. Aber ansonsten habe ich den Großteil meiner Zeit in der Agentur verbracht, in Düsseldorf, und habe dort gearbeitet und geackert und habe eigentlich den Beruf zur Berufung gemacht oder umgekehrt, kann ich im Nachhinein manchmal auch nicht so ganz genau sagen.
War es wirklich Berufung oder ich finde Berufung und Ackern?
Mhm. Ja, ich weiß, das passt eigentlich nicht wirklich zusammen. Ja. Sagen wir mal so, das, was mich gereizt hat an dem Job in einer Agentur, war nicht das Agenturleben. Das liegt mir eigentlich relativ fern. Auch die ganze Szene liegt mir verhältnismäßig fern. Ich habe mich da auch nie intensiv mit beschäftigt, wie das vielleicht viele andere tun oder in der Vergangenheit getan haben. Man muss ja sagen, dass die Szene Werbung eine viel größere Strahlkraft hatte früher. Und für mich war immer der wesentliche und wesentlichste Bestandteil war für mich immer das Thema Design. Alles, was in irgendeiner Form optisch ansprechend ist. Ich habe mich immer zu Druck, zu Printmedien, zu allem, was mit Zeichnen zu tun hat, mit Schriften zu tun hat, hingezogen gefühlt. Und da war dann das Thema Werbung zum damaligen Zeitpunkt, als ich das mit auf den Weg bekommen habe oder als ich mir das einfach auch ausgesucht habe oder als wir uns über den Weg gelaufen sind, die Werbung und ich, war das einfach ein ganz naheliegender Job oder ein ganz naheliegender Beruf, in den man gehen konnte.
Und wie kam es aber dann, dass du so wahnsinnig geackert hast? Weil da habe ich mich total wiedergefunden. Mhm. Ich hatte gerade so am Anfang der Agenturzeit hatte ich richtig tolle Projekte. Wir hatten bei Live Aid die Künstlerinterviews beispielsweise gemacht und das war eines der Sachen, die ich nie in meinem Leben vergessen werde, wie an unserem AOL-Stand und dann gingen alle Menschen da ein und aus, Sonnenuntergang von hinter der Bühne, weil wir so einen Access All Area Pass hatten. Das war wirklich toll, aber was dahinter gesteckt hat, war natürlich irgendwie 3 Stunden Schlaf, super viel Arbeit. Mhm. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ich stellte sie mir immer noch, weil ich einfach immer auch wieder dazu neige, so extrem zu sein und so krass zu arbeiten, warum ich das eigentlich tue. Hast du dich das gefragt, so in der Retrospektive, warum man das macht? Ist das Bestätigung? Ist das, weshalb ist man dann so extrem?
Also in der Zeit, wo du die Frage gestellt hast, habe ich auf jeden Fall gerade drüber nachgedacht. Nein, natürlich macht man sich Gedanken darüber. Man fragt sich ehrlich gesagt, ja, nein, anders. Wenn man mitten in der Stresssituation ist, mhm, selbst über Jahre hinweg, sagt man sich ja ganz oft, oder ich habe mir das gesagt, vielleicht auch aus Schutz, ich werde das niemals hinterfragen. Ich mache genau das Richtige. Es ist alles gut, so wie es ist. Mhm. 15 Jahre später, wenn du das dann einmal so durchgezogen hast, oder 20 Jahre später, fragt man sich dann doch das, was man sich nie fragen, mhm, sollte, nämlich warum habe ich das gemacht? Diesen ganzen Stress auf mich genommen. Und ich glaube, bei mir sind es zwei verschiedene, also ich kann es zeitlich einteilen. Einmal die Zeit, bevor ich meine Agentur gegründet habe, und danach. Die Zeit davor war geprägt von Ehrgeiz, einfach weiterzukommen, was, mhm, erreichen zu wollen, noch nicht genau zu wissen, wo ich hin wollte. Und nachdem klar war, ich gründe meine eigene Agentur, weil es sich einfach angeboten hat und weil die Gelegenheit auf der einen Seite da war und ich aber für mich schon relativ früh in meinem Leben entschieden habe, ich möchte gerne selbstständig sein und eigenverantwortlich sein und ich möchte gerne den Weg definieren. Das ist im Prinzip der zweite Teil und der ist natürlich auch geprägt von Ehrgeiz, der ist aber vor allen Dingen auch geprägt von tollen Begegnungen, von Zufällen, von Umständen, von Situationen, die dazu geführt haben, dass es immer weitergegangen ist. Also die Gründung der Agentur in Düsseldorf war erstmal relativ klein und sehr überschaubar und dann kam der erst richtig große Kunde und der war zufällig eben ein Hamburger Kunde und ein großer Kunde. Und witzigerweise Parallelität zu deiner Geschichte auch aus dem künstlerischen Bereich, aus dem Musical-Bereich, aus dem Entertainment-Bereich. Und das wiederum ist eine Branche, die hat mich total fasziniert, weil es um Live-Dinge geht. Es geht nicht um ein Produkt, was statisch ist, sondern es geht um etwas, was ich jeden Abend oder jeden Tag neu inszenieren lassen muss und was immer auch sehr stark abhängig ist von den Menschen, die irgendwo aktiv sind. Und dieses Projekt oder dieser Kunde war für mich ganz großer Anreiz, einfach noch mal mehr zu machen.
Hattest du auch das Gefühl, also Film hat für mich auch einen total großen Reiz ausgemacht und, mhm, klar, Musik auch. Und ich kann mich auch noch erinnern, die allererste Filmpremiere, auf der ich war. Ich weiß noch, dass ich, als ich ganz klein war und, sagen wir mal freundlich, nicht so beliebt, dass ich im Fernsehen so eine Filmpremiere gesehen, mhm, habe und ich dachte, irgendwann gehst du auch über den roten Teppich und dann ist das auch so gekommen. Mhm. Und es war wie so eine, es ist schon auch Bestätigung, oder? Also ja, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt,
Entschuldigung,
ich
selber die Frage nochmal.
Ich interviewe Bianca auch gleich noch. Ich hatte nur noch so einen Gedanke, weil du gerade auch gesagt hast, ich möchte selber bestimmen, wo es lang geht. Ich wollte gar nicht unbedingt selbstständig sein, aber dieses selber bestimmen, wo es lang geht, ist bei mir total ausgeprägt. Und das hat auch was damit zu tun, ich mache gerade so eine intensive Phase durch und ich merke, dass sich vieles in meinem Leben um Kontrolle dreht. Mhm. Dinge zu kontrollieren, mhm, zu bestimmen. Mhm. Und dann, da frage ich mich halt, warum ich das so, mhm, bestimmen muss.
Also bei mir war es schon so, habe ich ja gesagt, dass ich den Weg ganz klar definieren wollte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass dieses Thema roter Teppich, also das war ja nun auch ist ein Teil der Frage, ob es Bestätigung ist. Na klar, es ist Bestätigung. Also ich finde, dass jeder Kunde, also es ist wie beim Künstler, der Applaus, schlussendlich. Also das, mhm, ist einfach immer Bestätigung, wenn jemand sagt, dass er deine Arbeit gut findet oder wenn jemand dich gut findet, ja, und oder sich wohlfühlt. Oder das Thema Lob und Anerkennung und Bestätigung ist einfach schon, finde ich, ein ganz großes. Roter Teppich ist nochmal insofern natürlich die Visualisierung des Ganzen, weil da sieht man es dann auch noch. Mhm. Und ich habe das nicht deswegen gemacht, weil das war mir zu Beginn gar nicht klar, dass das alles damit einhergeht. Aber diese vielen roten Teppiche, die man dann so betritt, weil man ja immer wieder konfrontiert ist mit Premieren, ob das jetzt im Filmbereich ist oder im Theaterbereich, haben eben was damit zu tun, dass du spannende Menschen triffst. Was man natürlich auch sagen muss, und insofern ist das Thema natürlich auch irgendwann mal wortwörtlich ausgereizt. Irgendwann reicht's halt auch. Also die Anzahl der roten Teppiche ist halt dann, finde ich, auch limitiert, die man betreten haben muss. Und irgendwann sind auch die Premierenstimmungen limitiert, weil faktisch ist es eben so, dass man auch immer wieder die gleichen Menschen trifft. Und man trifft ja nicht immer nur Menschen, die man treffen möchte, sondern man trifft ja auch Menschen, die man treffen muss. Und da glaube ich, das ist ein wesentlicher Aspekt. Für mich zumindest in der zweiten Lebenshälfte. Ich möchte nicht mehr jeden treffen müssen und werde ich auch nicht. Also dieses es sich aussuchen, mit wem man seine Zeit verbringt, das ist ein ganz, ganz großer Punkt und eine ganz große Bereicherung für mich. Wie gesagt, in der zweiten Lebenshälfte so eine Erfahrung, die andere vielleicht früher machen, andere später. Ich habe sie vielleicht auch erst später gemacht, aber für mich ist das total relevant, Zeit gut zu verteilen
und
sinnvoll einzusetzen.
Und wie war das bei dir mit der Kontrolle?
Kontrolle worüber?
Kontrolle, weil du gerade gesagt hast, ich möchte kontrollieren, wo es lang geht.
Ach so, die Kontrolle, ja, beziehungsweise ich möchte die Richtung vorgeben. Ich möchte halt selbst sagen, wo der Weg lang geht. Und das hat natürlich was damit zu, also es ist Theorie und Praxis. Ne? Theoretisch habe ich mir gesagt, Mensch, ich möchte gerne bestimmen können, wann ich arbeite, wo ich arbeite und wie lange ich arbeite. Praxis ist dann, du arbeitest immer, wenn du Jobs hast. Und das kann eben auch manchmal ununterbrochen sein. Und das kann auch gefühlt jahrelang ununterbrochen sein. Und das ist natürlich etwas, was man sich vorher, oder wenn man nicht ganz konsequent ist und sagt, ich habe von vornherein meine definierten Auszeiten, dann kommt man ganz schnell in diese Mühle. Mhm. In die Mühle des Workaholics.
Gut, das ist super valid. Das wäre nämlich direkt die nächste Frage gewesen, weil ich hatte mir überlegt, ich habe mich gerade so gefragt, als du erzählt hast, und auch mich selber so im Kopf gehabt, als ich wie in einem Tunnel gearbeitet habe. Es gab nicht links und es gab nicht rechts. Ich glaube, ich war ein Stück weit süchtig auch nach Arbeit.
Absolut. Also ich definitiv. Da ist man wieder bei Bestätigung. Ne? Das ist so Suchtverhalten. Du tust irgendwas und dann beschert dir irgendetwas ein gutes Gefühl. Und man arbeitet halt, um gute Ergebnisse zu erzielen. Das war immer so das höchste Ziel oder die Priorität. Das Ergebnis soll ein gutes sein. Das Ergebnis soll im Sinne des Kunden sein. Und das war für mich ein ganz großer Ansporn,
für Dinge zu tun. Das Lob war für mich wichtiger als das Geld sogar noch.
Ja, das ist, also Lob ist ja, also das setzt ja ganz tolle Sachen im Körper frei. Ne? Man kriegt ja Gänsehaut. Das kriege ich ja jetzt, wenn ich drüber rede, kriege ich die ja schon. Weil es einfach.
So zwei alten Junkies warst du.
Komm, Lob, Lob, Lob.
Wenn Confessions of Two Workaholics.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie so eine kleine Drogenberatung. Ja. Nein, es ist Lob war total toll. Und natürlich ist das total schön, wenn man sowas erlebt. Und das ist ja, das kann sicherlich dann irgendwie jeder bestätigen, der einfach auch für bestimmte Ziele einsteht oder arbeitet. Das ist einfach toll. Und das lässt sich auch gar nicht. Lässt sich gar nicht wegdiskutieren und das will ich auch gar nicht. Das war eine ganze Zeit lang das, was einen im Prinzip wirklich antreibt. Der Motor von Dingen und du hast recht, das Geld ist nicht immer das, was an erster Stelle steht. Das ist ja auch der Grund, warum man Dinge noch weit über das Geld hinaus tut.
Ja, ja. Und was ich auch so faszinierend fand, bei dir war es wie bei mir, es kam dann zum Zusammenbruch. Ne? Kannst du die Dimension einmal sagen, wo du standest und dann... Weil ich glaube, Stichwort 50 Mitarbeiter, es gab Riesenartikel über dich.
Ja, genau. Also Zusammenbruch, als Zusammenbruch würde ich es gar nicht bezeichnen.
Es ist vielleicht Zäsur.
Ja, genau. Also für mich sind die Dinge, die in meiner Vergangenheit passiert sind, fast ein bisschen auch logische Konsequenz aus Dingen. Also ich habe lange für einen großen Kunden gearbeitet und bin mit ihm gewachsen und ich würde auch sagen, eher mit mir oder mit uns und viele Menschen haben bei mir gearbeitet, also in meiner Dimension waren es viele Menschen. Ich kann nicht behaupten, dass ich vor 20 Jahren unbedingt wollte, dass ich 50 Mitarbeiter hatte, aber es war dann einfach irgendwann so. Und wie das dann so ist, der Zusammenbruch in Anführungsstrichen kam eben mit dem Wegfall eines großen Kunden und die Möglichkeit, es aufzufangen in der Dimension war eben nicht gegeben. Und somit muss man an dem Punkt relativ schnell Entscheidungen treffen, auch Entscheidungen, die gegen das eigene Bauch- und auch Herzgefühl gehen, sondern die dann nur noch Kopf sind. Und das ist auch gut so an der Stelle. Einfach zu sagen, okay, ich Ich muss nicht nur Kompromisse machen, ich muss Konsequenzen ziehen, damit ein Teil dessen weiter funktionieren kann, damit Dinge auch überleben können, damit ein Unternehmen überlebt und so weiter und so fort. Und das war für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Und der war im Jahr 2014. Das war ein großer
Umbruch. Bei mir war es auch 2014.
Echt, das ist verrückt.
Ja.
Okay, das ist irre, oder?
Ja.
Oh, toll. So viele Ähnlichkeiten. Kleinen Applaus für uns. Nein, es ist total, ja, es war 2014. Also das war für mich ganz ein ganz großer, wesentlicher Umbruch in meinem Leben. Und was ich noch dazu sagen muss, ist eben, dass neben diesem, also dass diese Veränderung kann man ja eigentlich, das ist ja schon auch ein bisschen vorausschaubar. Also man ist ja selber schon ein großes Stück weit der seines eigenen Glückes Schmied. Also ich hätte sicherlich auch voraussehen können und habe die Augen auch gerne mal verschlossen an der Stelle, dass solche Dinge natürlich irgendwann mal passieren und niemand arbeitet permanent und bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag für irgendjemanden. Und das ist auch genau richtig so, weil ich bin in der Rückbetrachtung sehr glücklich, dass das genauso gekommen ist, wie es gekommen ist. Sonst wäre das Leben heute nicht so, wie es ist.
Wie ging es denn da bei dir weiter?
Ich habe das gemacht, was man dann, gar nicht, was man im Allgemeinen tut, das ist Unsinn. Also ich habe überlegt, okay, wie mache ich weiter, welche Optionen habe ich? Ich hatte andere Kunden, ich und wir vor allen Dingen, mein Team, alle Leute, die mit an Bord waren, haben sich ins Zeug gelegt. Wir haben neue Kunden gewonnen, nie wieder in dieser Größenordnung. Und wir haben den ganz normalen Prozess des Reduzierens, sage ich jetzt mal, mitgemacht. Also Menschen reduzieren, Projekte haben dann wiederum auch Einfluss darauf genommen, dass ich mich weiter reduziert habe. Und meine Firma, mein Unternehmen, die Agentur ist immer kleiner geworden. Und das wiederum ist auf der einen Seite schade, weil wenn man gerne mit Menschen zusammengearbeitet hat und bestimmte Menschen auch tatsächlich lieb gewonnen hat, also es ergeben sich einfach viele schöne Verbindungen aus solchen Zusammenarbeiten, dann ist es immer schade, wenn das kaputt geht oder wenn es aufhört. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass das alles eben nur für eine bestimmte Zeit auch gedacht ist. Man merkt das ja, man weiß ja, mit welchen Menschen man später noch zu tun hat oder eben auch nicht mehr. Und insofern sind das Wegbegleiter und die Kunden sind eben auch irgendwie Wegbegleiter und das die gehen einfach ein Stück des Weges mit. Und ich finde das ganz toll, also ich finde die Möglichkeit, die ich hatte, nämlich es fließend oder dynamisch, also nicht dynamisch im Sinne von schnell, sondern einfach nicht abrupt, sondern in Teilen eben auch fließend sich verändern zu lassen, finde ich ganz gut. Wobei man sagen muss, dass ich habe sehr viel Herzblut reingegeben und deswegen sage ich auch, dass das nicht jeder so macht, weil manche machen im Unternehmen ja auch einfach auch dicht. Ist ja auch eine Option. Ja, also kein Weg für mich.
Ich war innerlich so betäubt eine Zeit lang. Und ich frage mich, ich frage mich auch, wie andere das machen, aber vielleicht bin ich auch dann nicht skrupellos genug. Aber wobei ich werde ja, darüber haben wir gerade auch gesprochen, ich werde dann so seltsam emotionslos im Inneren und ziehe dann Sachen durch. Aber wenn ich ganz genau mich erinnere, dann kann ich feststellen, dass sich das im Körper irgendwie festsetzt. Also mein Körper verspannt sich dann. Ich merke das dann hier, also vielleicht, das liegt jetzt einfach auch daran, dass ich halt so fein geworden bin in der Wahrnehmung. Hier in der Hüfte spannt es sich zusammen am Psoas. Die Schultern gehen so leicht nach vorne. So die innere Distanz und Leere äußert sich in einer Art Schutzpanzer im Körper.
Ja, das ist, also sagen wir mal so, die Distanz, die bekomme ich oder habe ich in der Vergangenheit immer dann bekommen, wenn ich eigentlich die Entscheidung getroffen habe, fällt mir so auf. Also vorher gab es eine große Emotionalität und in dem Moment, wo man für sich beschließt, einen bestimmten Weg zu gehen, in dem Moment war das bei mir geprägt von einem gewissen Pragmatismus, dem Gefühl, das jetzt auch durchziehen zu müssen, Konsequenzen ziehen zu müssen und dergleichen. Und ich habe sicherlich, also ich glaube, dass mein Körper nicht in der Form reagiert hat. Mein Körper reagiert aber auch in vielerlei Hinsicht einfach nicht so, wie das hier vielleicht normalerweise der Fall ist oder Fall sein könnte. Oder es ist mir nicht bewusst. Also ich glaube, dass das Thema Schutzpanzer stimmt dann schon, aber da kommt einfach auch nicht so schrecklich viel ran. Ich habe keine, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Gebrechen oder irgendetwas dann empfunden oder gespürt. Jetzt, also Jahre später, würde ich sagen, kommt das zum Vorschein. Nämlich jetzt,
das ist
ja, also ich mache mich jetzt erst in vielerlei Hinsicht richtig auf.
Ach,
das ist so.
Woran hast du das gemerkt?
An meinem Mann.
Die Beziehung, die bringt es einfach alles wieder raus.
Ja, der hat gesagt, also jetzt muss ich dazu sagen, also mein zweiter Mann, der hat das so gefördert, weil er, der ist super empathisch, super, ich kannte übrigens das Wort Empathie nicht so wirklich.
Kanntest du nicht?
Nee, kannte er nicht.
Ach so.
Also, aber er ist der eigentlich für mich der empathischste Mensch, den ich kenne, der mir gesagt hat, Mensch, wenn es dir jetzt gerade nicht gut geht, dann überleg doch, woran das liegt. Und es liegt definitiv daran, dass du jetzt Dinge zulässt, die du nie zugelassen hast. Und das ist mir bewusst geworden. Vielleicht habe ich auch früher gedacht, ich müsste das nicht. Also ich bin hart genug und kriege das auch so hin.
Die Gedanken kenne ich.
Das ist ganz, ich habe das nicht bewusst gemacht, aber ich vermute, dass es so ist.
Ja.
Und ich weiß aber, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin und ein Mensch, der ganz viel empfindet und zuhört und sprechen kann und also sprechen kann im Sinne von, der gerne spricht, also natürlich kann ich sprechen, der gerne spricht. Und das sind Dinge, die hat mein Mann erst so ein bisschen, die hat er quasi so kohleschachtmäßig ans Licht gefördert. Also es ist wirklich, wirklich so. Also das haben wir einfach in vielen Gesprächen auch herausgefunden, dass immer, wenn ich dann gesagt habe, oh, es gibt es überhaupt gar nicht. Seitdem wir zusammen sind, jetzt tut mir mein Bein weh, jetzt tut mir der Kopf weh, jetzt tut mir irgendwas weh, mir tun tausend Sachen weh. Wie kann das eigentlich sein? Ich fühle mich doch eigentlich so gut mit dir, aber ich fühle mich eigentlich auch, als würde ich jetzt hier zusammenbrechen. Da sagt er, ja, das liegt einfach auch an solchen Dingen. Es kommen jetzt Dinge raus, die du 20 Jahre lang nicht zugelassen hast. Und das finde ich ein total,
das ist total schlau,
spannendes und tolles Gefühl, dass man einfach lebt.
Ja. Ich hatte jetzt auch letztens so ein krasses Erlebnis und das deckt sich auch mit dem, was also oder zum Thema Traumata im Körper, die sich dann da so manifestieren. Ich hatte eine TRE-Session, da werden so bestimmte Übungen gemacht und mit dem Körper und da denkst du auch so, was ist das? Weil es eigentlich auch nicht im Wesentlichen was passiert. Und dann liegst du hinterher auf dem Boden und dein ganzer Körper fängt so krass an, sich zu schütteln. Also das war unglaublich. Mein ganzes Becken hat so vibriert, das ist jetzt ein bisschen ein komisches Bild, aber ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, weil eine Singing Bowl kennt vielleicht nicht jeder, also diejenigen, die es kennen, so eine Massage-Singing Bowl, als ob die in meinem Becken ist. Eine Klangschale. Oder als ob so ein großer Vibrator quer in deinem Becken wäre. Und Schallwellen.
Also quer finde ich doof.
Ja, einfach nur von der Vibration vorstellen. Und du hast auch gar keine, ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr darüber gehabt und war danach unfassbar müde. Und gleichzeitig aber viel, viel, viel ruhiger, weil ich letzte Woche so einen Angstmoment auch wieder hatte. Und ich habe auch das Gefühl, dass je älter ich werde und je mehr ich jetzt zulasse, bei mir ist es jetzt einfach ohne Männer gekommen, sondern durch die spirituelle Praxis, aber ich lasse definitiv auch mehr zu, dass auch dieser Zyklus von Ängsten, die dann nochmal hochkommen oder alte Muster, die Emotionen, die dann da sind, das ist auch total intensiv. Ich kann mich dann zwar anders verhalten, aber es ist auf jeden Fall da. Und ich kann mich sehr genau an einen Moment früher erinnern, da war ich 18, da saß ich auf der Theaterbühne und dachte, entweder machst du dich jetzt hart wie ein Stein oder du gehst unter. Entweder kannst du dich in die Geschlossene einliefern oder dich tangiert nicht mehr, was andere machen. Und ich habe mich für den Steinweg entschieden. Und ich habe auch das Gefühl, das bricht bei mir auf. Also ich in anderer Form dann bei dir, aber finde das total spannend. Meinst du, ist das natürlich so in der zweiten Jahreshälfte oder...
Lebenshälfte. Immer in der zweiten Jahreshälfte.
Sagen wir doch nur Jahreshälfte.
Das sagen wir Jahreshälfte. Schöner es lässt uns, gibt es ein besseres Gefühl auf jeden Fall. Also in der zweiten Jahreshälfte. Ja, ich glaube schon, dass die Dinge aufbrechen. Also es ist ganz witzig, als ich irgendwann mal 40 geworden bin, das ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt wieder her, da war es tatsächlich so, dass ich der festen Überzeugung war, dass mit dass dieser Punkt, was mache ich eigentlich für einen Beruf, wie fühle ich mich? Also ich habe meinen 40. Geburtstag in der Agentur verbracht von morgens bis abends. Das fand ich sehr schade. Ja, ganz genau. Am nächsten Tag hatte ich eine Präsentation, Etat haben wir dann, glaube ich, auch irgendwann verloren. Also es hat sich einfach gar nicht gelohnt an der Stelle. Und ich habe das Gefühl, dass die 40 war so eine Grenze, so eine magische. Also die war gar nicht, wirklich in der Realität so da, aber in meinem Kopf war sie da. Und da habe ich mich schon immer rund um dieses Datum herum habe ich mich gefragt, wie lange macht man eigentlich einen bestimmten Job? Und ist es nicht so, dass viele Dinge sich an der zweiten Jahreshälfte, in der zweiten Lebenshälfte ändern sollten oder könnten? Und das hat sich einfach auch bewahrheitet. Vielleicht habe ich das dadurch auch heraufbeschworen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das geht vielen Leuten so. Viele Leute ändern irgendwann was und finden auch irgendwann erst zu sich selbst. Ja. So. Also es ist, man nimmt sich selber ab einem bestimmten Alter erst richtig wahr. Man nimmt andere erst richtig wahr. Man weiß Dinge ganz anders zu schätzen. Man lebt ganz anders. Und wenn ich habe im Grunde genommen aus der ersten und zweiten Ehe insgesamt 3 Stiefkinder. Wenn man dann das so sieht, wie die so mit, weiß ich nicht, Anfang 20, Mitte 20 oder so sind, dann denkt man sich, hey, werd 40 oder 50, das ist total geil. Du wirst ganz andere Dinge noch erleben. Ja. Und das ist wirklich so. Ich bin da überzeugt von.
Ich finde es auch großartig, 40 zu sein. Mhm. Ja, also 43, um genau zu sein. Ne? Nicht, dass man denkt, ich wäre jetzt nur 40.
Genau, ich zähle seitdem auch gar nicht mehr. Nein, da hast du recht. Also es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Und man findet natürlich auch, man wird ja gelassener. Man wird ja auch gelassener mit sich selbst und mit vielen Situationen um sich herum. Mhm. Und ich glaube, dann kommen immer wieder besondere Momente noch dazu, die ausschlaggebend sind, die letzten Endes einen bestimmten Weg einschlagen lassen, ja, wenn man an der Kreuzung steht irgendwo.
Aber meinst du, das hat auch was damit zu tun, weil der Tod einfach näher, also was heißt näher rückt, natürlich nicht näher rückt im Sinne von, dass es einfach da ist, sondern er kommt schleichend mehr an dein Leben. Also Tod ist irgendwie was, was so nicht präsent ist in deinen 20ern. Und dann wirst du ab 40 dann doch immer häufiger damit konfrontiert oder auch mit dem Gedanken deiner eigenen Endlichkeit.
Das ist bei mir verrückterweise komplett andersrum. Ich hatte als Kind, das weiß ich, und ich kann dir nicht sagen, warum, wahnsinnige Angst vorm Tod. Mhm. Also der Tod hat mich immer beschäftigt, fast jeden Tag in meinen Gedanken. Ich weiß gar nicht genau, wie alt ich war. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Eltern das wissen. Aber der hat mich irre beschäftigt und das war für mich immer ganz schrecklich. Vielleicht ist das so die Angst, Eltern zu verlieren oder so, keine Ahnung. Und dann ist der, klar, der Tod begleitet einen natürlich immer wieder mal, so auch in jungen Jahren, wenn dann jemand aus der Familie stirbt oder sowas. Für mich war ein Schlüsselerlebnis sicherlich in meinem Leben, als mein Vater mit 46 Jahren 3 Schlaganfälle bekam und seitdem nicht mehr, also das alles überlebt hat, diese ganze katastrophale Situation. Damals war das auch nicht so wie heute, da war das noch nicht die Volkskrankheit schlechthin, sondern damals war das noch ganz anders. Und für mich war das die Konfrontation mit der Endlichkeit und mit der Tatsache, dass eigentlich jeden Tag alles vorbei sein kann. Und der hat sich so wunderbar in sein Leben wieder hineingefunden. Mittlerweile sitzt er im Rollstuhl, ist aber jetzt auch einfach über 70. Und es ist einfach trotzdem toll, dass jemand so viel Lebensfreude haben kann. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Schlüsselerlebnis war, dass es bei mir in die andere Richtung gegangen ist, dass ich mir gedacht habe, okay, man muss das alles genießen und idealerweise jeden Tag genießen, so wie er kommt. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor für mich. Für mich bedeutet das im Moment nicht so viel mit der Endlichkeit. Ich zähle das nicht, ich habe das nicht vor Augen. Ich habe das Gefühl, mehr und andere Dinge und viel wichtigere Dinge für mich zu tun heute, als ich das jemals getan habe. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass es aufhört.
Ja, also konkret nämlich die Kunst. Das wäre nämlich das Nächste, worauf ich gekommen wäre, weil ich fand das auch so spannend. Du hast ja also dich als Malerin einmal wieder entdeckt nach 14 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm, das genau. Das Jahre nicht gemalt. Mhm. Und hast dann auch die eigene Galerie gegründet. Und einfach deine Leidenschaft auch wieder entdeckt, ne? Und kannst du sagen, wie das gekommen ist und warum du auch 14 Jahre lang nicht gemalt hast?
Ja, auch da ist wieder, also man kann ja immer einen Schuldigen versuchen zu suchen. Den gab es natürlich auch in diesem Fall. Ich habe früher als Kind ganz viel gemalt und habe in meiner Jugend noch gemalt, habe dann mit dem Umzug nach Hamburg auch noch sogar sehr viel gemalt. Also ich bin ja irgendwann wegen meines großen Kunden nach Hamburg gezogen und habe dann im Jahr 2005 einfach aufgehört, weil viel zu viel passiert ist. 2005 war auch ein Datum oder ein Jahr, in dem viel passiert ist in der Firma, großer Umbruch. Da hat das angefangen mit der extremen Aufstockung des Personals. Und ich bin ein Stückchenweise aus meiner eigenen Kreativität raus in das Management hinein. Mit immer mehr Menschen sitzt man ja dann irgendwann selber nicht mehr da und macht alles, sondern man muss eigentlich ja, man ist ja eher Kindergärtner gewissermaßen oder Aufpasser. Und die Managementfunktionen, die nehmen einfach viel zu viel oder haben viel Zeit eingenommen und irgendwie ist die Kreativität einfach flöten gegangen bei dieser ganzen Geschichte. Das habe ich dann gewissermaßen ein Stück weit begraben oder es war in so einer Art Dornröschenschlaf die ganze Zeit. Und dann auch da wieder der Mann, ja, der dann mit mir in Urlaub war, als wir uns gerade kennengelernt haben. Und ich habe einfach an unseren Urlaubsorten kleine Galerien wieder für mich entdeckt. Mhm. In Bordeaux und in Italien bei unserer Hochzeitsreise. Und habe dann festgestellt, wie toll ist das, wenn die Menschen einfach malen oder wenn Menschen irgendwie in der Familie das Thema Kunst zum Thema machen. Das hat sich einfach durch kleine Erlebnisse hat sich das so ein Stück weit. Also wir waren beispielsweise in Bordeaux in einem Hotel, wir kannten uns wirklich nur ganz kurze Zeit und ich bin ihm nach Frankreich hinterher gereist und es war ganz romantisch und toll. Wir haben Urlaub mit seinem Sohn gemacht, ja. Auch das war eine Besonderheit sicherlich, wenn man sich erst kurz kennt. Und wir haben gegenüber von einer Galerie gewohnt und ich habe immer schon, oder mal seit ganz langen Jahren schon Frauen, also... Mhm. Ja, doch, ich mal eigentlich nur Frauen, wenn ich so überlege. Und dort gab es Bilder von Frauen, die waren großformatig, die waren wild, die waren toll, die waren voller Ausdruck. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Aber da habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht, wieder zu malen. Und auf unserer Hochzeitsreise zum Beispiel 2018 in der Toskana habe ich in Siena, ein sturzbachartiger Regen und wir haben uns geflüchtet in eine kleine Künstlergalerie von einer Familie, die lauter Marienbilder malte, ganz kleine Marienbilder, so Format 10x10 cm oder so und ganz faszinierend mit Gold und allem Zip und Zap und die ganze Familie malte diese Bilder. Und das waren so schöne kleine Geschichten. Und ich fand, wir haben uns viel mehr mit Kunst beschäftigt, als ich das die Jahre zuvor getan habe. Wir sind Galerien gegangen, wir haben Museen angeguckt oder auch viele Kirchen. Und das war ein Stück weit so Initialzündung. Und 2019 habe ich dann wieder angefangen zu malen, mein erstes Bild. Und das fand ich total toll, wenn man das selbst über sein Bild sagen darf oder seine Bilder. Also es ist einfach genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es ist, es war für mich Initialzündung zu sagen, ich fange jetzt wieder an zu malen. Ich habe jetzt wieder Lust, ich habe meine Leidenschaft wiederentdeckt und habe das wiederentdeckt für mich. Und ja.
Weil du hast gerade gesagt, dass sich die Beziehung zu deinem zweiten Mann auch irgendwie aufgebrochen hat. Mhm. Das, denkst du, dass auch dadurch erst wieder der Raum entstanden ist, künstlerisch tätig zu sein?
Ja, absolut. Also ich habe einfach Leichtigkeit wieder entdeckt in dieser Zeit, die für mich eigentlich, oder wo ich eigentlich immer noch diese Nachwehen von Arbeit und es war alles doch dann auch schwer eine Zeit lang. Das hat mich da rausgeholt aus dieser Schwere halt. Also es war gar nicht zu schwer, aber im Nachhinein jetzt weiß ich ja überhaupt erst, dass es schwer war. Also das habe ich in dem Moment gar nicht so empfunden, aber er hat das schon extrem zutage gefördert, dass es da einfach ganz viele andere Dinge gibt im Leben, die wichtig sind. Und das, oder mir zumindest bewusst gemacht, ja. Er hat das ja nicht unbedingt gesagt und schon gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern es sind einfach die Momente der Einsicht, die dann irgendwie plötzlich kommen und du denkst, hey, da ist ja noch so viel mehr und so viel anderes und wie gehe ich eigentlich mit meiner Zeit um? Und wie teile ich sie ein? Und also ohne sie bewusst einzuteilen. Aber wie viel Dinge lasse ich eigentlich in mein Leben? Und was macht mir Spaß vor allen Dingen? Also Spaß ist ein ganz großer Faktor dabei. Ja. Ich habe einfach Spaß an diesen Dingen. Und das ist schon auch dadurch gekommen, ganz klar. Und das heißt aber überhaupt nicht, dass die Menschen von früher und auch gerade so mein erster Mann, der fand das immer toll, wenn ich gemalt habe. Aber wie das so ist, du bist in einem Hamsterrad und die Dinge sind einfach so, gerade wenn man viel arbeitet, viel Job hat, man lässt sich schnell beeinflussen von diesen Dingen, wenn man sich noch nicht im Klaren darüber ist, wie wichtig eigentlich manche Sachen für einen sein müssten. Also es ist, anders kann ich es gar nicht beschreiben. Ich habe das nicht bewusst getan. Es ist einfach so mit mir passiert damals, dass ich aufgehört habe und das nicht mehr empfunden habe. Und wenn Menschen mich gefragt haben, was machst du denn so? Oder auch Hobbys oder was man gerne tut, dann habe ich, glaube ich, Malen auch gar nicht mehr genannt. Also es war so wie weg aus dem Leben.
Ja.
Das ist ganz verrückt. Auch wenn es eigentlich jahrelang vorher im Leben war.
Ihr habt ja dann was gemacht, was man, also ihr kommt beide nicht aus dem Kunstmarktbereich, ihr habt auch keine Ahnung, euch ist das eigentlich auch relativ egal, was da draußen so passiert. so eine Galerieszene, ihr habt jetzt aber trotzdem eine aufgemacht.
Ja, richtig. Also irgendwie muss der Kram ja auch an die Leute gebracht werden. Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich mich nach dieser wiedergefundenen Leidenschaft Malerei, produzierst du die ersten Bilder. Also produzieren ist eigentlich viel. Also man schafft die ersten Werke. Mhm. Und hinzu kommen einfach auch noch viele aus der Vergangenheit, die im Rahmen von irgendwelchen Aufräummaßnahmen quasi in Lagern gelandet sind. Mhm. Und all diese Dinge habe ich wieder hervorgeholt oder haben wir hervorgeholt und haben festgestellt, oh, das ist ganz schön viel und der Keller ist eigentlich zu klein. Und es ist ja auch schade, wenn alles nur im Keller steht und so viele Wände kann man auch gar nicht haben, wie dann Bilder da sind. Und in diesem Zusammenhang habe ich halt tatsächlich überlegt, okay, was mache ich eigentlich, wie stelle ich mich eigentlich zukünftig dar? Dann habe ich meine Internetpräsenz irgendwie gebaut und fand das ganz spannend, darüber nachzudenken, was passiert damit? Und der Weg, den ich definitiv nicht gehen wollte, war, in eine Galerie zu gehen und sowas zu fragen wie, würden Sie meine Bilder nicht vielleicht hier aufhängen wollen, weil das alles so unfassbar subjektiv ist und so geschmäcklerisch, dass ich wollte gar nicht darüber urteilen lassen, ob jemand das gefällt oder nicht, sondern soll ja den Menschen gefallen, die am Ende die Bilder anschauen. Und ob sie dann Bild kaufen oder nicht, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber wenn es erstmal um das Empfinden für ein Kunstwerk geht, dann möchte ich es eigentlich nicht, ich wollte es nicht einer Person überlassen, darüber zu entscheiden, ob das dort hängt oder nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Viele Optionen, die es da bestimmt gibt, die bin ich gedanklich gar nicht durchgegangen, weil viel, viel früher schon mein Mann gesagt hat, ach, weißt du was, ist ja gar kein Problem, wir gründen einfach, wir eröffnen einfach selbst eine Galerie. Und ich habe gesagt, ach, lass hier nicht mehr alle. Das macht er, warum? Naja, sagt er, weil wir uns einfach für das Thema Kunst so begeistern können und weil wir es schön finden. Und natürlich ist es so, dass man viele Galerien besucht, und immer wieder feststellt, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass alles, wie es immer so ist, irgendwelchen Trends, irgendwelcher Mode unterliegt. Und ich weiß nicht, ob Kunst das unbedingt immer so sollte. Also ich stelle fest, dass ganz viele Dinge, die plötzlich, ich sage mal, im Bereich Pop-Art oder so, wie Pilze aus dem Boden sprießen, jeder macht gefühlt etwas Ähnliches. Es gibt unfassbar viele vergleichbare Werke, Bilder, wo ich dann gedacht habe, nee, sowas möchte ich gar nicht in einer Galerie haben. Und diese Entscheidung für eine eigene Galerie ist eben auch die Entscheidung für den eigenen Geschmack. Und diesen Geschmack, den wollen wir ja auch nicht anderen Leuten aufzwingen. Das darf ja auch gerne jemand blöd finden, was wir in unserer Galerie haben. Aber wir haben einfach dort Menschen und Künstler, die wir toll finden, die wir gerne mögen, die eben vielleicht nicht gehypt werden oder nicht im Sinne anderer Galeristen auf dem Weg zum
Superstar.
Zum Kunst-Olymp sind, mhm. genau. Das ist es halt nicht, wobei wir in dieser Szene eben auch so ja noch gar nicht drin sind. Also du hast es ja gesagt, wir sind keine Galeristen. Die Idee ist 2019 entstanden
ja.
und jetzt erst realisiert worden. Und ich glaube, das ist aber eine Chance.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch schön, so daran heranzugehen, einfach das zu machen und das mit reinzunehmen, was einen total begeistert.
Mhm.
Wie würdest du dein Leben heute beschreiben, wenn du dich jetzt, wenn du dich jetzt mit 20 Jahren treffen würdest? Was wäre jetzt dein Resümee? Was würdest du dir selbst sagen?
Auch wenn ich mich mit 20 Jahren treffen würde, dann würde ich sagen, sieh mal zu, dass die nächsten 27 Jahre ordentlich schnell vorbei sind. Dann bist du, dann 26 Jahre, dann bist du 46 und dann wird's richtig cool. Also ich würde manche Dinge ähnlich machen, manche Dinge würde ich nicht mehr so machen. Ich würde viele Sachen nicht mehr an mich ranlassen, nicht mehr so in der Intensität an mich ranlassen, wie ich das in der Vergangenheit getan habe. Und natürlich ist es so klar, also das, ich weiß nicht, ob
aber
man
dann
davon.
Wärst du vielleicht nicht jetzt derjenige, der du bist.
Das ist so, ja. Die Erfahrungen, die haben einen auch zu dem gemacht. Ich würde, was ich nicht machen würde, also ich möchte eigentlich diese Scheitern ist ja nicht mein Wort, das ist ja für mich, also Erfahrung, das Erfahrungen sammeln, egal ob positiv oder negativ, das möchte ich nicht wissen.
Ich finde, wir sollten gerade deshalb Scheitern sagen, weil das so in Deutschland so negativ behaftet ist. Und gerade auch als Unternehmer, Scheitern gehört einfach dazu. Und also nicht nur als Unternehmer, im ganzen Leben. Das Scheitern ist das, ohne auf die Schnauze zu fallen, wird es nicht gehen. Aber das sind auch die Momente, auf die Schnauze fallen, wo du aufstehst und kurz innehältst.
Ja, absolut.
Und guckst.
Ja, also ich
war das
ja mal
richtig? Bin, ja. Da gehe ich diesen Weg weiter.
Früher hat immer jemand zu mir gesagt, also das passt auch zu meinem Nachnamen König, den ich früher hatte, so dieses Aufstehen, Krone richten, weitermachen.
Ja.
Also es ist, ist tatsächlich so, dass Scheitern wenn wir das Wort benutzen, dann ist es so, ja, bin ich und bin ich mehrmals, weil ich einfach viele Ideen hatte, die ich auch umsetzen wollte. Und nicht jede Idee wird so ein Hammer-Ding, was sich irgendwie dann monetarisieren lässt. Und da geht es ja auch nicht immer drum. Also es gab Ideen in meinem Leben, bei denen bin ich nicht wirklich davon ausgegangen, dass ich damit reich werden würde. Bin
aber
ich auch nicht.
Es ausprobieren.
Und ich wollte es ausprobieren. Und ich habe.
Und dann hat man es gemacht. Weißt du,
absolut.
Das finde ich ist das Wichtige, dass einfach rausgehen, probieren und machen.
Ja.
Dass du dich, weil ich stelle mir immer wieder die, also und deshalb ging es dann 2014 auch los mit Ex-Mann verlassen und so weiter und so fort. Ich habe mir wirklich irgendwann die Frage gestellt, was bereue ich, wenn ich sterben werde?
Mhm.
Was würde ich bereuen? Ich glaube, wenn man dann so nach und nach die Angst vor dem Scheitern verliert, ist es das, was einen auch wirklich richtig glücklich macht.
Mhm.
Würdest du sagen, du bist heute glücklich?
Ja. Ich war auch vor 10 Jahren glücklich, aber anders. Also ich bin generell tendenziell ein eher glücklicher Mensch und ein zufriedener Mensch als ein unzufriedener.
Mhm.
Aber Glück in... Also wann definiert man wie Glück richtig? Das
ist
ja immer so eine Frage.
Wie würdest du dann sagen, dass es heute anders ist? Wie fühlst du dich?
Ich fühle mich einfach ausgeglichener. Ich fühle mich an der richtigen Stelle. Ich fühle mich tatsächlich geerdet auf der einen Seite. Das war ich aber irgendwie gefühlt immer schon so ein bisschen, also nie abgehoben. Ich glaube, dass ich ein anderes Gefühl habe für die wichtigen Dinge im Leben. Mhm. Auch das hatte ich immer schon auf eine gewisse Art und Weise. Aber es ist...
Es hat eine andere Qualität.
Ich fühle mich vollständiger. Also man fühlt sich, ich fühle mich ganzer. Also man
das ist total schön.
Ja, ja. Also es ist einfach ganz wichtig mittlerweile für mich, dass ich, wenn ich darüber nachdenken würde, und ich tue sowas einfach nicht oft, ich denke nicht darüber nach, ob mir was fehlt. Sondern
danke, dass du das hier mit mir machst.
Ja, ja, das ist auch total schön, darüber nachzudenken. Und aber ich tue es von alleine nicht so oft. Und wenn ich jetzt mich selbst fragen würde, fehlt mir etwas, dann würde ich spontan erstmal sagen, nein. Das ist, ist klar, man kann immer Dinge verändern, aber
und
fehlt
das ist vielleicht auch
nichts.
Der Unterschied, dass du dich jetzt so geerdeter fühlst im Sinne von, wie du gerade auch gesagt hast, vollständiger und vollkommener.
Genau, genau. Also
in aller Unperfektheit perfekt.
Ja, genau, richtig. Also mit Ecken und Kanten und allem und auch gerne immer noch den Schlangenlinien, die das Leben irgendwo nimmt. Und es muss auch gar nicht immer so direkt sein, aber in Summe hat das alles, also haben diese Erfahrungen, mein aktuelles Leben jetzt und auch vor allen Dingen die den Spaß und die Leidenschaften, die man sich wieder gönnt, die man ja einfach dann auch eine Weile so nicht hat leben können oder nicht gelebt hat. Also ich habe sie nicht gelebt, bin ich auch selbst schuld. Das ist für mich einfach dann schon, das macht es einfach vollkommener, vollständiger, ganzer. Das macht mich einfach zufrieden. Und das ist für mich Glück.
Das ist Glück.
Mhm. Glück ist natürlich auch das übliche Familie und alles
Mögliche. Aber Zufriedenheit, innere Zufriedenheit, ja. Das ist für mich ist Glück auch nicht mehr das ganz große Ganze, sondern die Zufriedenheit, die du tatsächlich auch in allen Situationen dann irgendwann anfängst zu kultivieren.
Genau. Ja, und für uns ist ja auch
das kleine große Glück.
Richtig. Also ich glaube, für ganz viele Menschen, die alles in ihrem Leben, sage ich mal, so ein bisschen nach der gefühlt Allgemeinvorlage auch bekommen haben, Familie, Kinder, glückliches Familienleben, die würden Glück sicherlich so beschreiben. Wenn du aber durch Umstände in deinem Leben zum Beispiel nie eigene Kinder hattest, aber immer gerne mal welche wolltest, also ich wollte immer Kinder haben, aber es hat sich einfach so überhaupt nicht ergeben, dann ist irgendwann mal Ende mit der ganzen Geschichte. Also könnte ich zwar jetzt noch, würde ich aber nicht tun, aber nicht mehr meine Intention. Ich habe da überhaupt gar keine, diesen Wunsch habe ich gar nicht mehr und trotzdem bin ich glücklich und deswegen muss ich für mich aber Glück anders definieren, als andere das vielleicht tun würden. Also für mich.
Ja, und das ist doch auch die viel schönere Definition, dass du Glück nicht an äußeren Umständen festmachst, sondern an der inneren Freiheit und Zufriedenheit.
Ja.
Das Bianca, das war ein schönes, jetzt schöne Schlussworte.
Können wir noch eins machen?
Ja, du musst mich noch sagen, wo wir dich bei deiner Leidenschaft dann sehen können. Wo finden wir dich auf Instagram? Wo findet man deine Galerie?
Ja, die Galerie.
Oder eure Galerie.
Ja, stimmt, das ist unsere Galerie, absolut. Wir reden jetzt viel über mich. Also unsere Galerie, die heißt Daniel und die Kunst und die findet man in Hamburg-Othmarschen in der Emkendorfstraße 1. Im Internet findet man uns unter natürlich www. und dann Daniel und die Kunst in einem Wort.com. Und auf Instagram findet man uns unter dem Hashtag oder @ auch Daniel und die Kunst in einem Wort. Nur Daniel und die Kunst.
Ich pack's doch alles nochmal in die Shownotes. Mhm. Leute, freut euch auf die 40.
Oder auf die 46.
Ja, auf die 50 wahrscheinlich.
Auf die, ich bin mir sicher, mein Mann sagt, wenn du erstmal die 50 hast, das
dann
ist
es noch schön.
Hammer, das ist der Hammer. Das war noch nie so cool. Ja, es ist toll.
Ja, auf das unsere innere Zufriedenheit und das kleine große Glück immer mehr wachsen möge.
Oh ja, ich freue mich drauf. Und es war ganz toll mit dir.
Es war ganz toll mit dir, dankeschön.
Gerne.
Das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sandra von Sapienski. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann folge ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung da in den Kommentaren. Freue mich über alles, auch die Negativen. Na gut, über die Negativen nicht ganz so. Aber auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt, seines Zeichens Nature Coach und unter Sebastian Schmidt_Nature Coach bei Instagram zu finden. Alles Liebe.